Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung. Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Hier ist Pia Pfeiffer, Chefredakteur der Getränkezeitung. In der 21. Episode des GZ-Podcasts Chefsache haben wir Jörn Schumann am Mikrofon. Der Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb stieg im Juli 2021 in die Flensburger Brauerei ein, wo er zuvor als Marketingdirektor tätig gewesen war. Anfang 2024 löste er den langjährigen Geschäftsführer Andreas Tembrockhaus ab. Schumann hat das Thema Unabhängigkeit zur absoluten Chefsache erklärt. Für den Marketingprofi ist die Eigenständigkeit des Unternehmens das Pfund, mit dem er bei der Zielgruppe wuchern kann. Er ist fest davon überzeugt, dass die Flensburger Brauerei auch deshalb beim Verbraucher ein so hohes Ansehen genießt, weil sie eben nicht konzerngebunden ist. Auch ist er davon überzeugt, dass das Unternehmen deshalb so kreativ ist, weil es nicht über unendliche finanzielle Mittel verfügt wie Großkonzerne. Bei Flensburger fragen sich alle Beteiligten vor einer Investition, ob sie persönlich das Geld für ein bestimmtes Vorhaben ausgeben würden oder besser nicht. Man gehe bei Flensburger nicht mit Kraft, sondern mit Hirn durch die Tür, sagt Schumann augenzwinkernd. In dem Unternehmen ist man auch davon überzeugt, dass man kein Bier verkauft, sondern Spaß in Flaschen. Mit dieser Philosophie hält man sich viele Optionen bei der Positionierung von Getränken offen, egal ob es die Konsumenten mittleren Alters sind oder die sogenannte Gen Z 18+. Nur mit dieser Art von Unabhängigkeit und Denke sei es laut Schumann möglich, Neuheiten wie die Küstenlimo oder das Strandlager zu kreieren. Flensburger bürstet vor allem mit dem Strandlager in zweierlei Hinsicht gegen den Strich. Das neue Lagerbier hat einen Alkoholgehalt von 6,2%, was im Wortsinne bockstark ist. Darüber hinaus erlaubt sich die Brauerei von der Bierstilistik eben nicht einfach nur auf den allgemeinen Hellbierzug aufzuspringen, sondern das Strandlager als naturtrübes, kupferfarbenes Märzen an den Start zu bringen. Während in Österreich das Märzen zu den beliebtesten Biersorten zählt, hat es hierzulande einen Volumenanteil von unter 3%. Für Schumann aber ist nur ausschlaggebend, was dem Konsumenten schmeckt. Und das machen wir einfach, sagt der Brauerchef. Auch wundert sich Schumann über die seiner Meinung nach absolute Hektoliterhörigkeit in der Braubranche. Er nimmt bewusst Volumenrückgänge in Kauf, wenn die Flensburger Pilzkiste 15,99 Euro kostet. Er müsse schließlich Rechnungen in Euro und nicht in Hektos bezahlen. Schumann sieht die Brauerei strategisch und mit dem neuen Sudhaus für die nähere Zukunft gut aufgestellt. Schließlich bezeichnet er sich nicht umsonst als Ploptimist. Auf zum Schnack mit Jörn. Moin, Herr Schumann.
Ja, moin.
Schön, Sie hier zu haben bei uns im GZ-Podcast Chefsache. Erstmal herzlich willkommen und freue mich sehr, Sie als meinen Gesprächspartner hier zu begrüßen und ja, und auf unser Gespräch. Ja, hallo.
Ich sag schon mal vielen Dank. Die Getränke sind am Start, also es kann losgehen.
Ja, hat ja schon mal gut geploppt. Ja. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, Herr Schumann, meine obligatorische Frage auch an Sie, was haben Sie denn zur absoluten Chefsache jetzt erklärt?
Also die absolute Chefsache ist für mich immer die Weiterentwicklung unserer Brauerei. Als Geschäftsführer lebt man ja nicht im Gestern, sondern im Morgen, übermorgen. Also wo soll die Reise hingehen? Mhm. Was bringt man sicherlich mit im Gepäck und was kann man daraus machen? Mhm. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen ist das ganz entscheidend, zu sagen, wie sieht die Welt eigentlich morgen übermorgen aus und wie stellen wir uns richtig auf, damit wir halt dann auch nicht nur in 100 Jahren noch erfolgreich sind, sondern auch vielleicht noch drüber hinaus. Also insofern gibt eine ganze Menge Themen, wo wir uns jetzt aufstellen für die nächsten 50 oder 80 Jahre.
Und da spielt ja auch das Thema Unabhängigkeit, glaube ich, eine ziemlich große Rolle.
Das ist natürlich das Fund, mit dem wir jetzt gerade wuchern können, weil wenn wir unabhängig sind, und das ist ja eins der großen Themen, dann können wir machen, wie wir wollen oder wie wir denken und haben natürlich dann noch andere Möglichkeiten. Aha. Und gerade bei Flens, ich sage das mal gerade der ganzen Organisation, wir nehmen manche Dinge nicht immer ganz so bierernst und das hilft uns dann einfach mal auch so ein bisschen außerhalb der Kästen und der normalen Prozesse zu denken. Und das kann man halt nur machen, wenn man nicht irgendjemanden dann reporten muss und dann mal sagen muss und erklären muss, warum man das gerade so rumtut und nicht anders macht.
Ja, also damit haben Sie im Prinzip auch schon den Stellenwert für das Thema Unabhängigkeit auch sehr, sehr gut definiert. Ja. Jetzt ist das Unternehmen im Jahr 2018 unter dem damaligen Geschäftsführer Peter Hein aus dem Bund der Freien Brauer ausgetreten. Warum, wissen Sie das noch, was das für Hintergründe hatte?
Also ich gebe zu, das war vor meiner Zeit. Also insofern ist das gehörtes Wissen. Insofern, ich glaube, dass das, was man sich eigentlich aus den Freien Brauern dann an Vorteilen und Nutzen erhofft hatte, nicht in der Form kam. Und man dann natürlich als Geschäftsführer manchmal sagt, das können wir alles selber irgendwie alles besser. Mhm. So. Und vielleicht mag das zu der Zeit auch tatsächlich so gewesen sein. Und da hat man diese Entscheidung getroffen. So. Und mehr würde ich dazu auch gar nicht jetzt mutmaßen. Mhm. Wie gesagt, das war vor meiner Zeit. Wir haben ja auch mittlerweile die Entscheidung getroffen, diesen Prozess wieder umzukehren und zu sagen, wir gehen wieder zurück.
So. Hätte ich vielleicht als erstes erwähnen sollen.
Nee, alles gut. Also insofern, das ist ja genau das Thema. Also wir verstehen uns halt dann als freier, unabhängiger Brauer. Insofern liegt natürlich dann auch eine Gemeinschaft der freien Brauer relativ nahe. Haben immer wieder drüber nachgedacht. Hans-Peter Hein ist jetzt mittlerweile 3 Jahre weg. Mhm. Gab immer wieder die Diskussion, auch Gespräche mit den freien Brauern, ob man zurückkommen könnte. Wo liegen die Nutzen, wo liegen dann auch vielleicht manchmal auch dann die Hürden dabei, auch das gibt's natürlich. Und am Ende haben wir uns entschieden, jetzt, dass wir diesen Prozess wieder anstoßen wollen. Ich glaube, auf unserer Seite sind jetzt alle Dinge entsprechend abgestimmt und gemacht. Mhm. Und jetzt muss das Präsidium der Freien Brauer noch oder die Mitglieder auch noch mal zustimmen. Das ist natürlich auch in so einer Gemeinschaft so, ist ja auch eine Wertegemeinschaft. Mhm. Verstehen wir sie ja auch. Und dann freuen wir uns halt irgendwann wieder als Mitglied der Freien Brauern dann auch mitwirken zu dürfen.
Jetzt ist ja der Bund der Freien Brauer ist ja nicht nur eine Wertegemeinschaft, es ist auch eine Einkaufsgemeinschaft. Sind Sie in beiden vertreten?
Ja.
Okay.
Also das, glaube ich, ist auch die tiefere Motivation natürlich in Zeiten wie diesen. Ich meine, das lesen und hören wir nun an jeder Ecke, das Thema Einkaufspreise und Einstand und ähnlichen Sachen ist ein Thema, was man sich halt dann, was man aktiv managen muss. Mhm. Und das ist natürlich jede Synergie, die wir in irgendeiner Form im Bereich Einkauf heben können, auch gleichzeitig wertvoll für uns. Also es wäre fahrlässig, an dieser Einkaufsgemeinschaft vorbeizugehen.
Ja, okay. Was mich immer so ein bisschen gewundert hat bei den Freien Brauern, dass sie jetzt auch mit der Flensburger Brauerei 47 Mitglieder hat. Ich sag mal in Anführungszeichen nur, weil wir haben in Deutschland 1500 Brauereien. Wie kommt das? Haben Sie das mal hinterfragt, was der Grund dafür ist?
Nee, also ich habe es ehrlich gesagt nicht hinterfragt, das gebe ich zu. Ich weiß es nicht, ob es nicht vielleicht einfach das Verständnis dazu ist, was steckt als Brauer für mich da drin.
Mhm. Und ich weiß auch, dass die Eintrittshürden, glaube ich, bei den freien Brauern, glaube ich, enorm hoch sind. Ne? Ja. Also da kann ja nicht jeder rein. Ne?
Genau, so. Und man sucht natürlich dann auch eine Größe an Brauereien, die natürlich auch weiterbringt. Also wir wollen jetzt nicht dieses oft strapazierte Win-Win. Aber natürlich, wenn ich jetzt ein Mitglied gewinne, was selber auch Einkaufsvolumen mitbringt, dann macht es das natürlich auch interessanter. Weil wenn man dann irgendwann anfängt, 200 oder 250 Kleinstbrauereien zu managen, ist die Frage, Aufwand und Nutzen für den einen oder anderen, muss man aber gucken. So, und ich glaube, das ist auch etwas, was uns nachher bewogen hat, dass wir natürlich jetzt auch in einem Kreis sind, wo wir dann auch Brauereien finden, die in unserer Größe dazu. Also man hat die gleichen Themen, man hat die gleichen Herausforderungen.
Also man spricht praktisch auf Augenhöhe.
Man spricht auf Augenhöhe miteinander. Und auf der anderen Seite hat man auch dann Partner, die einen verstehen, wenn man dann irgendwie auch mal dann mit anderen Themen dazu kommt und zurückkommt. Weil das geht natürlich dann auch um Logistikleistungen, es geht um ja, Flascheneinkaufspreise und solche Sachen. Da muss man natürlich gucken, dass der andere oder auch die anderen am Tisch einen mitverstehen.
Ich hab mir mal sagen lassen von einem Insider, der gesagt hat, also sie reden natürlich dort auch über alles, natürlich nicht über Preise, weil natürlich auch das Kartellamt mit Argusaugen draufschaut, was auch die Größe, glaube ich, dieses Bundes angeht. Ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum die freien Brauer in Anführungszeichen auch nur 47 Mitglieder haben. Ne? Also das muss, glaube ich, hat wohl auch kartellrechtliche Gründe.
Also das ist sicherlich, also das ist ja alles compliance-technisch geprüft und das ist auch genau richtig so, dass wir halt dann diese Themen auch einhalten. Darum geht ja auch gar nicht um jede Form von Absprache, sonst irgendwas, sondern einfach...
Und schon gar nicht Preise.
Nein, auch so. Aber es geht natürlich darum, dass man bestimmte Synergien hebt. Das kann ja auch sein, dass man sagt, was tut sich Neues im Markt? Gibt es irgendwelche neuen Entwicklungen? Wir haben viele nachgelagerte Prozesse hinsichtlich der Dokumentation, Lieferkettenprüfung und so weiter und so weiter. Die muss ja nicht jeder selber machen.
Ja.
Und ich glaube, daran ist der viel größere Nutzen zu sehen, als jetzt sich über irgendwelche Sachen abzustimmen,
Was
ich sowieso nicht darf und auch nicht mache.
Ja. Es ist sehr, sehr spannend. Wir reden jetzt über das Thema Unabhängigkeiten. Sie sagten auch vorhin, in Zeiten wie diesen ist das unheimlich wichtig auch, sich also einerseits unabhängig zu bewegen, ja, um weiter seinen eigenen Weg zu gehen, aber auf der anderen Seite doch irgendwo auch eine Gemeinschaft zu bilden. Ja. Jetzt könnte ich Sie auch mal ganz ketzerisch fragen, warum sind Sie als Brauereiunternehmen nicht unter das Dach eines Brauereikonzerns geschlüpft, um dort Synergien zu schöpfen?
Also das, ehrlich gesagt, die Frage haben wir uns nie gestellt.
Okay.
So, also wir sind halt natürlich als Brauerei gehören wir dann, ich sag mal, einer alten Flensburger Familie. Und insofern ist ja die Entscheidung zu sagen, wir gehen jetzt in einen Konzern, wäre halt ja nur machbar mit der Familie zusammen. Also insofern, man kann natürlich als Geschäftsführer so einen Prozess treiben oder anstoßen und sagen, gibt es da eine Möglichkeit? Aber entscheiden müssen dies. Und
letztlich muss es auch Sinn ergeben, ne?
Es muss Sinn ergeben, so. Und wir werben ja selber mit dem Slogan 100% konzernfrei, weil wir das ja auch ganz bewusst halt nicht wollen. Und ich glaube, wir wollen halt als Flens so machen, wie wir wollen. Und wir schätzen halt dann auch unsere Inhaberschaft sehr dafür, dass man uns halt dann machen lässt, wie wir denken. Natürlich stimmen wir solche Sachen noch ab, unsere Gedanken, die wir haben. Aber die Initiative kommt ja von uns. Und deswegen, ob wir jetzt über Sortimente nachdenken, über Weiterentwicklung, über technische Innovationen nachdenken, über Investitionsvorhaben nachdenken, der Prozess kommt von uns. Und damit habe ich auch so eine Art intrinsische Motivation. Es kommt von uns heraus, dass wir sagen, wir brauchen jetzt das. Und deswegen wäre jede Art von Konzernstrukturen, ich glaube, auf Dauer einfach der Tod unseres jetzigen Ist und des Selbstverständnisses.
Es hat Flensburger, wie man ja auch auf Social-Media-Kanälen und auch anderswo vernehmen kann und feststellen kann, eine riesengroße Fanbase. Ja? Also Flensburg ist ja irgendwie fast schon Kult. Ja? Wie würde denn Ihrer Meinung nach Ihre Fanbase reagieren, wenn Sie auf einmal unter das Dach eines Brauereikonzerns schlüpfen würden?
Ich glaube, sie würden es nicht verstehen. Also wir haben jetzt über Jahre halt dann propagiert, wir sind 100% konzernfrei und sind stolz drauf. Und wenn wir selber so einen Prozess betreiben würden, wäre, glaube ich, die Irritation groß. So, und
also auch das wäre nicht gut für die Marke, ne?
Das ist nicht gut für die Marke. Und dann, also ich habe selber nur auch im Konzern gearbeitet, dann halt die Freiheitsgrade zu haben, auch Dinge mal anders machen zu können. Und ich meine, das, was wir als Flens machen, so verstehen wir uns selber. Wir haben mal gesagt, wir verkaufen kein Bier, wir verkaufen Spaß in Flaschen. Weil das Thema Humor ist halt uns wichtig. So, wir haben Dinge, die die Marke ausmachen und die werden halt dann in solchen Konzernstrukturen auch gerne mal glatt geschliffen. Und dann ist es das nicht mehr. So, und nein. Also ich glaube, Flens lebt halt von Ecken und Kanten. Und wie ich sagte, dass man Sachen nicht ganz so ernst nimmt und einfach auch mal denkt, sagt, okay, wie würde ich jetzt einfach machen, wenn ich jetzt völlig unabhängig das mal am grünen Tisch oder jetzt am Strand selber entscheiden kann?
Ja.
So, und dann kommt etwas Kantiges dabei raus. Da kommt was Ehrliches dabei raus. Und das passt nicht in der Konzernstruktur.
Und was ja super ist, Sie haben ja gesagt, Sie waren tatsächlich ja auch schon mal in einem Konzern auch tätig, können jetzt super guten Vergleich ja auch ziehen. Welche Vorteile hat denn jetzt für Sie ja ein Familienunternehmen im Vergleich auch zu einem Konzern, auch was die strategische Ausrichtung angeht, was das Reporting angeht. Ja, also ich denke jetzt mal eine Aktiengesellschaft, wo du alle 3 Monate liefern musst. Ja. Welche Vorteile hat ein Familienunternehmen?
Witzigerweise, ich habe ganz am Anfang meines Lebens habe ich mal Banker gelernt.
Oha.
Und das hilft wirklich, weil sie anfangen halt dann, sie müssen ja mit den Ressourcen umgehen, die sie haben. Die müssen sie ja machen. Also sie können ja nicht über ein Budget verfügen oder irgendwie aus einem Konzern der Querfinanzierung. Sondern sie müssen jeden Cent selber verdienen. Und das setzt unglaublich viel Kreativität frei. Weil mit viel Geld kann jeder viel machen. Aber wenn sie nicht viel Geld haben und trotzdem viel machen wollen, müssen sie andere Wege finden. Und ich glaube, das ist das, was am Ende die Familienbrauerei schlagkräftiger und auch ein Stück weit resilienter macht.
Das sagte ja auch der Präsident, der Herr Weber, sagte das
genau,
ja schon.
Also das macht sie, weil sie immer in dem Modus sind, mit den knappen Mitteln was zu machen. Und das Zweite ist natürlich, dass sie dann auch der gesamten Belegschaft relativ schnell klar machen können, zu sagen, okay, auf was setzen wir jetzt welchen Euro? Die Maßgabe, die wir mal haben, sagen, tu mal so, als wäre es dein eigenes Geld. So, und wenn ihr sagen, okay, wenn es dein eigenes Geld wäre, würdest du es trotzdem machen? Und die Antwort ist ja, dann machen wir es. Aber wenn schon der Mitarbeiter zuckt und sagt, na, wenn es mein eigenes Geld, würde ich es nicht tun. Und ich glaube, das ist das, was manchmal in Konzernen halt dann plötzlich zu kurz kommt. Weil da werden Sachen gemacht, weil irgendjemand meint, es jetzt ansagen zu müssen. So, und das gibt's halt nicht.
Okay. Und ist das auch, sage ich mal, vor der langfristigen Erfolgsplanung auch angenehmer, in einem Familienunternehmen auch zu arbeiten? Auch gerade was das Thema Unabhängigkeit angeht, also auch was das Planen angeht, was auch mal das Verzeihen von Fehlern angeht?
Ja, also wir haben natürlich jetzt, gibt es immer noch zwei Sachen. Das eine ist halt, bin ich klassisch in einem Konzern, ich sag mal in einem Braukonzern. Das heißt, wir sind alle Brauer. Das ist eine. Das zweite ging natürlich auch, dass man sagt, man hat einen Finanzinvestor im Kreuz, der dann sagt, also ich will in 3 Jahren das sehen. Das gibt natürlich auch nochmal einen anderen Druck. Mhm. Wir selber haben eine Langfristplanung. Wir haben ein Transformationskonzept uns gegeben. Also wie kommen wir jetzt zum Beispiel in eine neue energetische Versorgung? Wie gehen wir mit bestimmten Themen um? Und wir schieben jedes Jahr eine rollierende 10-Jahres-Planung vor uns her, die so weit runtergeht, dass wir wissen, dass wir für uns simulieren, ein Cashflow, eine Ertragslage über die nächsten 10 Jahre, ob wir das, was wir heute tun, uns auch in 10 Jahren noch leisten können. Aber wir tun es, weil wir der Familie gesagt haben, diese Brauerei gibt es nicht erst seit 136 Jahren, sondern sie gibt es auch noch in 136 Jahren. Und das ist der Anspruch, den wir als Geschäftsführer da haben. Und dann tut man natürlich einfach Dinge auch mit einer anderen Fristigkeit. Aber sie müssen sich jetzt nicht in 6 Monaten amortisieren, sondern man kann sagen, okay, wir springen mit der Familie ab, wir wollen das und das tun. Beispielsweise, wir bauen jetzt gerade, hoffentlich, wenn wir die Baugenehmigung jetzt in den Tagen kriegen, ein neues Sudhaus in Flensburg am Standort. Dort legen wir die technischen Grundlagen für die Brauerei der nächsten 50 bis 80 Jahre.
Wow.
Und wir investieren dort einen 2-stelligen Millionenbetrag. Das stimmt man einmal ab, die Familie sagt ja, und dann ist das halt. So, und da gibt es auch jetzt kein Zurück mehr, sondern wir machen das jetzt.
Okay, und das ist natürlich für ein mittelständisches Unternehmen, ist das schon eine Größenordnung, die muss man schon stark sein.
Die muss man schon stark sein, so, und das muss man sagen. Und das sind halt einfach Dinge, die wir natürlich dann auf der einen Seite sehr schätzen, weil die Familie sagt, ja, gibt eine Ansage oder auch eine Entscheidung und die tragen wir dann durch. Dann wird aber jetzt nicht nochmal darüber diskutiert oder jetzt in irgendwelchen Quartalsberichten das nochmal irgendwie reviewed, sondern dann gibt es halt einen Bauzustand oder einen Projektfortschritt, der halt regelmäßig dann berichtet wird. Und dazwischen gibt es natürlich jede Menge andere Gespräche, wo man immer mal so einfach update und sagt so, wo stehen wir, wie läuft's, wie fühlt sich's gerade an? Und dann sind wir alle im Boot.
Und aber würde das jetzt auch für die Zukunft ausschließen, dass sie nichtsdestotrotz auch mal eine Kooperation vielleicht auch mit einem Braukonzern oder mit einer anderen Brauerei eingehen würden? Beispiel Veltins, Radeberger, die die deutsche Getränkelogistik zum Beispiel gegründet haben, würden Sie das ausschließen oder wäre das trotzdem möglich?
Ich glaube, also das ist ja auch Teil des sozusagen des Gedankenraumes, dass wir halt Sachen einfach nicht ausschließen müssen, sondern dass wir solche Sachen einfach auch für uns dann denken können. Wir sind ja auch in Kooperation. Also wir haben eine Kooperation beispielsweise mit der Schneider Weiße in Kelheim, wo wir glauben, da gibt es Synergien, die wir machen. Und ich glaube, wir leben einfach auch in einem Zeitalter der Kooperation. Also das, auch wenn halt 5000 Brauereien immer eigentlich im Bereich der Konfrontation leben, aber ich glaube, bestimmte Dinge laufen kooperativ besser. So, das kann über Handelsstufen sein, das kann über Beschaffungsseiten sein, deswegen zum Beispiel Stichwort freie Brauer.
Ja.
Man muss solche Chancen nutzen für sich. Aber Kooperation muss natürlich immer laufen, ich sage mal nicht wie Ham und Egg. Also wenn ich jetzt sozusagen, also ne, was liefert das Schwein, was liefert sozusagen das Huhn dazu, dann weiß man auch, wie der Erfolg verteilt ist. Sondern es muss dann halt wirklich auf Augenhöhe und dann wirklich auch für beide nutzen. Und dann macht eine Kooperation Sinn, auch mit Großen. Aber die muss man im Einzelfall prüfen. Aber das Schöne ist ja, wir dürfen solche Sachen denken. Und deswegen sind wir halt unabhängig.
Jetzt haben wir nur über die Vorteile von Unabhängigkeit und von Familienbrauereien gesprochen. Jetzt frage ich Sie mal über den Preis. Welchen Preis hat denn die Unabhängigkeit? Hat das einen, den Sie definieren können?
Es hat...
Hat ja nicht nur Vorteile.
Natürlich hat es nicht nur Vorteile. Ich meine, wenn Sie alleine machen, wie Sie denken... Und so gibt es natürlich immer jemanden, der im Zweifel andere Ressourcen hat. Und im Zweifel, also wenn es die Ressource Mensch nicht ist, dann ist die Ressource Geld. So, und dann stellen Sie fest, dass das, was Sie eigentlich gerade machen wollten und was Sie für gut und richtig halten, Ihnen jemand von der Nase wegschnappt, weil er sagt, ich habe jetzt nochmal einen Euro draufgelegt. So, und da können Sie, also da wollen Sie auch nicht hinterher. Und deswegen kommen natürlich auch Dinge mal zustande oder passieren auch Dinge halt nicht, obwohl wir sie eigentlich vorgenommen haben, weil jemand einfach größer und stärker war. Und ich sage mal nach dem Motto, wir kommen nicht mit Kraft durch die Tür, sondern mit Hirn. So, und das ist das, was es, glaube ich, Unterschied macht. Und natürlich, manchmal braucht man Kraft. Und da hätte man sich gewünscht, sagen, Mensch, hätte ich noch ein bisschen... Und aber am Ende, das ist das, was ich eingangs sagte, man muss mit dem auskommen, was man hat und lernt das auch. Aber es setzt Kreativität frei, Leute sagen, aber ich kann auch das und ich kann auch hier und da. Und ja.
Ja, wenn man sich jetzt auch die Entwicklung der Brauereien anschaut, jetzt in den vergangenen Jahren, Bier ist rückläufig, Brauereien sterben, vor allem nach Corona, vor allem jetzt auch nach diesem unsäglichen Krieg zwischen Putin und der Ukraine. Es ist alles teurer geworden, Lieferkettenprobleme und so weiter und so fort. Und ich schaue mir dann auch die Hektoliterzahlen zum Beispiel an, auch von Flensburger. Sie waren mal bei 660.000, jetzt sind sie bei 580.000. Das heißt, im Prinzip stagnieren sie. Sie müssen sich aber im Prinzip hier weiterentwickeln, ja, und auch weiter wachsen. Wie viel Spaß macht denn noch, Brauereimanager zu sein?
Also über das Thema Hektoliter, ich muss ja zugeben, ich bin ja kein gelernter Brauer. Ich komme ja von außen. Und ich habe noch nie eine Branche erlebt, die derartig mengengetrieben sind wie Brauer.
Das stimmt. Hektoliter ist sexy.
Wollte ich sagen. Also Hektoliter ist die Währung.
Ja.
So, das Problem ist nur, wir haben noch nie einen Mitarbeiter und wir haben auch noch nie einen Vorlieferanten in Hektolitern bezahlen können. Und am Ende war immer Euros die Währung. So, das heißt, wenn Sie aus jeder anderen Branche kommen, war immer das Thema, wie viel Euros. Und wenn man sich die Entwicklung der Brauerei in Euros anguckt, ist alles gut.
Okay.
So, wir haben 2021 und 2023 die Entscheidung getroffen, dass wir bestimmte Kosten, die wir nicht intern sozusagen deckeln können, an den Markt weitergeben.
Aber
und wenn man dem Kunden keine Gegenwehr, also kein Mehrwert dafür bildet, dann sagt natürlich der ein oder andere Kunde, ich will nicht mehr, ich nehme ein anderes Bier. Das ist auch okay. Ich meine, das lernt man in der Betriebswirtschaft im ersten Semester. Und wir haben diesen Weg aber trotzdem bewusst gegangen. Also wir können jetzt nicht sagen, dass wir die Hektoliter, die wir da verloren haben, das war jetzt irgendwie Wetter oder sonst irgendwas. Nein, das waren wir, haben eine Entscheidung getroffen, Preise in den Markt reinzugehen und auch durchzusetzen.
Okay, aber das ist ja genau die Schwierigkeit. Also ich meine, da ist ja der Wunsch auch so ein bisschen der Vater des Gedankens. Ja? Also ich glaube, Sie sind nicht die einzige Brauerei, die gerne ihre Preise erhöhen möchte. Ja? Da muss ja auch der Handel mitspielen. Und das ist ja die Krux an der Geschichte.
Ja, aber wir haben es zweimal durchbekommen.
Okay.
Aber wir tun es halt dann vielleicht auch anders. Also wir sind da auch in der Kommunikation sehr offen, sagen, warum wir es tun und auch warum wir es in der Höhe tun müssen. Und auch, warum wir es tun müssen.
Darf ich fragen? Sie sagten, es hat zweimal geklappt. Bei wem das gewesen ist?
Ja, wir haben ja unsere Preiserhöhung, wie gesagt, 2021 und 2023 national über alle Key-Accounts durchgesetzt.
Okay, bei allen Key-Accounts.
Alle Key-Accounts. Okay. Sicherlich nicht alle zum gleichen Zeitpunkt, sondern dann, aber wir haben am Ende das über alle durchbekommen. Immer mit einem sehr offenen Visier.
Okay.
So. Und da gibt es jetzt kein rechts und links, da gibt es auch kein Ausweichen und wir gucken nochmal und dann wieder zurück, sondern zu sagen, es gibt einen Grund, warum wir diesen Schritt tun wollen und müssen, vielleicht auch, auch in der Höhe und deswegen das.
Anderen gelingt das ja nicht so leicht, Herr Schumann.
Naja, wenn ich natürlich dann in einer Mengenfixierung bin und plötzlich dann feststelle, heidenei, jetzt brechen wir aber die Hektoliter weg,
ja,
dann kriege ich kalte Füße. Wir sind aber nicht Hektoliter getrieben, sondern es geht darum, uns auf eine langfristig vernünftige Position zu bringen. Mhm. Da geht es ja auch nicht darum, sich jetzt in irgendeiner Form einseitig zu bereichern, sondern es geht darum, einfach zu sagen, für den ganzen Kostenapparat mit dem, was jetzt macht, ob das jetzt nun Maut ist oder Mindestlohn und, das sind ja alles externe Faktoren, die kann ich ja gar nicht beeinflussen. Mhm. Wir müssen sie aber irgendwie in diesem System, also wenn wir sie nicht selber irgendwie wegdrücken können, dann müssen wir sie an den Kunden weitergeben. Mhm. Da brauchen wir natürlich dann auch einen Handelspartner, der da mitspielt. Wissend, dass dann natürlich da draußen Verbraucher sind, die vielleicht gefühlt im Moment so ein bisschen auf Naht genäht sind und dann halt sagen, naja, ich mag zwar Flens, aber ich nehme dann halt doch mal was anderes. Und dann gehen uns auch mal einen Hektoliter flöten.
Darf ich fragen, was ein Kasten Flens Pilz im Einzelhandel kostet, im Lebensmitteleinzelhandel?
Also wir sind im Moment im Normalpreis, das sind ja immer die unabhängigen Preiserhöhungen, normal bei 15,99.
Okay.
Der eine macht auch nochmal 16,99 draus, aber das ist so der Preis, den wir im Moment gerade haben.
Also nicht im 9,99 Euro Fenster oder so?
Nein, also das auch im Aktionspreis normalerweise 12,49, manchmal auch eine 11,99 ist der Aktionspreis, wo wir uns eigentlich normalerweise wohlfühlen, wo wir auch glauben, dass wir richtig eingepreist sind, weil wir haben mal, ich sag mal, auf der einen Seite natürlich eine gute Qualität, das kann man sagen, sagt jeder Brauer von sich. Wir haben eine aufwendige Verpackung. Das merkt man halt. Bügelverschluss ist natürlich immer noch mal ein anderes Thema. Und der Verbraucher nimmt es uns dann einfach auch ab. Aber wir wollen diesen unglaublichen Preisverriss. Ich meine, wenn man mal Nielsen-Zahlen sich anguckt und dann sieht, 70% Aktionsmengenanteil.
Wahnsinn.
Ich glaube, der Endverbraucher kennt den Normalpreis gar nicht. Der glaubt, 9,99 ist der Normalpreis. Und das ist ja dann, glaube ich, das ist der Fluch einfach der Brauereien. Also ich habe das Gefühl, also ich war auf den Tag, wo Wasser billiger ist als Bier.
Ja, ja. Wie teuer darf denn ein Kasten Bier Ihrer Meinung nach kosten? Also gibt es da einen Idealpreis? Also manche sagen, ich kenne einen jetzt, der gesagt hat, also es wäre eigentlich normal oder gut, wenn der Kasten 25 Euro kosten würde, weil der Preis ist ja im Prinzip schon seit 1990, ist er ja gleich geblieben, zumindest bei Pilz. Ne? Wir sind immer noch so bei früher 10 D-Mark.
Nee, 20 Mark.
Nee, 20 Mark also, und heute 9,99 Euro. Ne? Also das ist ja irre.
Also theoretisch muss man sagen, alles das, was an Inflation und Mehrkosten müsste man jetzt weitergeben, das wäre der richtige Preis. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ausgerechnet. Mhm. Also die Betrachtung machen wir auch nicht, sondern das ist ja dann wieder, okay, wir denken, das ist der Preis, den es halt angemessen ist.
Und ist ja auch von Brauerei zu Brauerei unterschiedlich,
genau,
von der Kalkulation her. Ne?
Und ich glaube, also ich durfte jetzt ein paar Mal einen Vortrag halten zum Thema Preis. Auf den Chart steht immer drauf, Preis ist Schmerz. Und das ist nur einer meiner Lieblingsthemen, weil ich sage, was tun wir denn eigentlich unserem Verbraucher an? Also wir verlangen das Wertvollste, was er hat, nämlich sein Geld. Und was geben wir ihm als Gegenwert? Und dann findet das irgendeine Balance. So, und wenn ich halt mehr Geld haben will, müsste ich halt auch auf der anderen Seite. Ich kann ja nicht immer nur nehmen, aber nichts geben. Sondern ich muss einfach ins Geben kommen. Und deshalb müssen wir uns überlegen, zu sagen, was geben wir dem Kunden, dass er sagt, okay, dafür bin ich bereit, das zu zahlen. Und wir sind halt sehr schnell geneigt, immer einfach sozusagen mehr Kosten, einfach immer, der Verbraucher wird zahlen. Das sieht man ja auch, Flasche kleiner, Rezeptur, irgendwas, was, also jetzt gar nicht mal in einem Bier, aber was da allgemein jetzt sozusagen in der Lebensmittelbranche passiert.
Versteckte Preiserhöhung, nenne ich das.
Versteckte Preiserhöhung gibt es dann plötzlich und dann wundert man sich, dass der Verbraucher darauf säuerlich reagiert, weil er natürlich, er merkt das natürlich und sagt, ja, aber ich krieg doch für mein gleiches Euro jetzt aber weniger. So, und jetzt habe ich keine Lust mehr. So, und deshalb sind es bei uns, ob das jetzt nun über neue Produkte entwickelt sind oder auch dann mal über, ich sag mal, andere Bilder, dann dem Verbraucher immer mal wieder etwas anzubieten, zu sagen, okay, es gibt was Neues und dafür brauchen wir halt auch mal was. Und deswegen muss es immer so ein Geben und Nehmen sein. Und Preiserhöhungen sind bei uns halt ein sicherlich auch ein notwendiges Tool, aber sicher auch etwas, wo wir uns sehr, sehr viel Gedanken machen. Aber am Ende, wir haben eingangs gesagt, es sind Hektoliter weggeflogen, aber nicht, weil der Markt so böse ist, sondern weil wir Dinge getan haben und das ist die logische Konsequenz daraus. Mhm. So, aber deshalb wird uns keiner jetzt irgendwie gefeuert oder abgestraft, weil das ist ja ein gesteuerter Prozess. Mhm. Der war sogar geplant.
Mhm. War so gewollt.
Der war so gewollt. Mhm.
Mit welcher Unternehmens- und Sortimentsstrategie wollen Sie das Unternehmen denn langfristig unabhängig fortführen?
Also erstmal unser Brauer. Das heißt, natürlich bleibt unser Kern und auch alles das, was wir machen, erstmal das Bier. Jetzt sind wir immer, wir achten immer auf das, was draußen im Markt passiert. Das heißt, ich selber habe eine lange Marketingausbildung. Das heißt, ich sag mal, wenn ich jetzt sage, ich bin Marketing und Vertrieb, aber wir machen 60% Marketing, 40% Vertrieb. Das heißt, die Frage, die mich immer umtreibt, ist, was würde der Verbraucher noch von uns kaufen wollen würden? Und das ist etwas,
okay.
Und dann merkt man, okay, wir sehen halt immer wieder das Thema alkoholfrei, vielleicht werden Leute auch ein bisschen vernünftiger, es werden andere Produkte getrunken, so, und wie komme ich jetzt mit meiner Marke in diese Kategorien rein? So, also, wenn ich mir jetzt das letzte Jahr angucke, wir sind gewachsen aus frei, also aus unserem alkoholfreien Bier, gut gewachsen, das ist auch etwas, was ich jetzt einfach auf Veranstaltungen habe. Ja, also das ist, dass ich das eine, wie gesagt, wir gehen jetzt mit Limonaden in einen ganz alkoholfreien Bereich rein.
Mit der Küstenlimo.
Mit der Küstenlimo. Mhm. Gehen wir jetzt in einen neuen Bereich rein. Das ist der eine Schritt, wo wir sagen, wenn der Kunde auf Alkohol verzichten möchte, möchten wir ihm trotzdem ein Angebot machen, was dann natürlich wieder zu Flens passt. Also wieder ein Bügelverschluss ist, muss ploppen und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite merken wir auch, dass der Verbraucher dann sagt, wenn ich schon Bier trinke, dann möchte ich auch richtiges Bier haben. So, und deswegen haben wir ihm jetzt im letzten Jahr das Strandlager angeboten, was plötzlich mehr Alkohol hat, auch gegen den Trend. Auch eine endlos lange Diskussion im Haus, kann man es den Leuten zumuten, dass man jetzt 6,2 statt 4,8%
Alkohol. Das ist ja fast, das hat ja fast schon Bockniveau, ne?
Das ist fast Bockniveau. Und am Ende muss man sagen, aus Verbrauchersicht, ich würde mal sagen, ganz platt, es hat keiner interessiert.
Okay.
Also wir haben jetzt nicht irgendjemanden, der wirklich oder sehr wenig die zurückgespielt hat. Also das Produkt ist lecker, aber da ist wirklich zu viel Alkohol drin.
Ja.
Weil ich glaube, so rational sind die Verbraucher auch nicht. Und wenn man mal einfach mal sich wieder unter die Leute mischt und mal irgendwo in die Restaurants geht und sich mal überlegt, was trinken die Leute als leichte Sommerdrinks? Haben Sie mal drüber nachgedacht, was ein Aperol Spritz oder eine Weißweinschorle an Alkohol hat? Da ging es ja sozusagen Bier, Kinderkram.
Aber es ist ja trotzdem witzig, das zu sehen. Ne? Auf der einen Seite wachsen sie beim Alkoholfreien, ja?
Ja.
0,0 und natürlich auch leicht mit Prozenten gibt es ja auch. Und dann kommen sie mit so einem Knaller raus. Ne?
Ja, aber das ist halt dann wieder, man merkt, es ist nicht rational, es ist halt emotional. Und wenn es schmeckt, dann ist erstens halt dann ist sozusagen, dann ist auch der Alkohol dann verschmerzbar.
Mhm.
Und es ist dann auch die Preisbereitschaft da. Weil es ist ein Lagerbier. Sie müssen es nicht für 9,99 verkaufen, sondern Sie können ja auch einen anderen Preis dazu kriegen. Oder Sie kriegen es auch zum Normalpreis verkauft, weil es einfach schmeckt.
Mhm.
Und das ist halt das, was die zweite Erfahrung ist. Also wenn es nicht schmeckt, werden Sie es auf Dauer nicht verkaufen. Aber wenn es gut schmeckt, dann ist das Thema Preis auch plötzlich vom Tisch.
Mhm.
Und das ist auch das, wo wir glauben, wir haben uns jetzt viel Mühe gegeben mit den Limos, dass wir auch deswegen was haben. Natürlich wartet da drauf und keiner jetzt nochmal auf die 350. Limo.
Mhm. Was total spannend ist, finde ich, ist vor allem auch die Wortschöpfung. Also was Sie jetzt auch gemacht haben, Sie haben jetzt nicht einfach gesagt Helles oder Lagerer. Sie haben sich was einfallen lassen, also auch bei dem Erfrischungsgetränk. Ja. Wie kommen solche Wortschöpfungen wie Küstenlimo und Strandlager zustande? Wer ist da der Erfinder?
Ja, das ist ein langer Prozess tatsächlich im Marketing. Mhm. Weil sie auf der einen Seite mit Agenturen hin und her die Dinge diskutieren. Also wir hatten in der Vergangenheit, in der Flens-Vergangenheit mal lange Zeit den Hang, unsere Biere, ich habe gesagt, als wenn ich jetzt mein Kind Junge oder Mädchen nennen würde. Also ich habe das Bier immer so genannt, wie die Biertypik war. Also hell, dunkel. So. Das Helles war mal der erste Ausflug, mal einen etwas anderen Begriff zu kriegen. Und bei Strandlager war das Problem, was ist denn das jetzt für ein Bier? Also für eine Biertypik.
Tja.
Und von der Biertypik her ist es ein Märzen. So, und jetzt ist die Frage, versteht der Verbraucher ein Märzen richtig, sodass er erstens versteht, es ist ein Ganzjahresprodukt und nicht nur März sozusagen ein Frühjahrsprodukt? Zweitens, was ist es denn? Drittens, ist Märzen vielleicht auch eher in Bayern verortet? Jetzt kommen wir als Flensburger, als Nordlichter damit um die Ecke. Das wird nichts. Also brauchen wir einen anderen Namen dafür. So, und dann ist die Mischung aus, was klingt gut und was darf ich dann eigentlich sagen? Also was ist erstmal richtig und welche Begriffe sind frei, was dürfen sie halt dann auch noch verwenden, was ist womöglich auch geschützt und ähnliches bei der Limo auch.
Aber das ist ja witzig. Also das Märzen an sich ist ja eine Spezialität, die, ich weiß nicht, wie viel Marktanteil das hat, eigentlich ganz weit unten ist, ja. Also es ist ja wirklich ein Nischenprodukt, ja. Und Sie haben es ja praktisch zum Star jetzt gemacht, ne? Also das ist bei Ihnen ist es ja ein Bestseller geworden, ne?
Es geht durch die Decke, aber es kommt halt als Lager daher. Mhm. Und jetzt haben alle gesagt, ja, aber Lager muss doch eigentlich leicht und hell sein.
Genau, und so, international
jetzt,
noch.
Ja, ja, ne? So, und jetzt kommt plötzlich irgendwas, was naturtrüb und vielleicht eher Bernsteinfarben ist. So, und ja, aber dann hat er, ja gut, New Style Lager. Also so, okay. Erstmal formal ist es ein Lagerbier, alles ja. Gut. Also es ist ja nicht falsch benannt. Mhm. Und dann muss man auch gucken, dass man nicht immer in den Brauerkategorien, weil es am Ende entscheidet der Verbraucher. Und man muss sich fragen, was stellt sich denn der Verbraucher unter einem Lager vor? Und dann stellt man fest, da gibt es gar nicht so viel Produktwissen. Und dann muss man dann auch vermeiden, dass man selber sozusagen mit seinem eigenen Fachwissen etwas hineinprojiziert, was den Verbraucher auch gar nicht interessiert.
Also wir merken, dass das ganz viel mit Psychologie zu tun hat, finde ich, ja, und mit Verständnis. Ich habe eine Abschlussfrage an Sie, Herr Schumann. Das ist eine Frage, die mich auch schon etwas länger umtreibt. Also ohne das Kerngeschäft Bier kann ja auch die Flensburger Brauerei seine Unabhängigkeit nicht wahren. So. Doch warum bemühen sich jetzt große Teile der deutschen Brauwirtschaft so wenig darum, vor allem die jüngere Zielgruppe bewusst darauf aufmerksam zu machen, wie toll eigentlich Bier sein kann? Also Bier kann ja ein isotonisches Sportgetränk sein, es kann ein Erfrischungsgetränk sein, es kann Essensbegleiter sein, es kann ein alkoholfreier Durstlöscher sein, es kann Cocktail, Longdrink oder auch sozialer Kit bei gesellschaftlichen Anlässen sein. Also eigentlich alles ideale Eigenschaften, um als Lifestyle-Getränk durchzugehen. Und doch ist jetzt Bier in Augen vieler seit jeher nicht mehr als ein Traditionsgetränk und mit einem, ja, ich sag mal, angestaubten Image und sinkenden Absatzzahlen konfrontiert. Ist es jetzt nicht endlich an der Zeit, Bier mal neu zu positionieren, neu zu verankern in den Köpfen der Verbraucher, vor allem aber auch in der Seele der Brauer? Also einfach mal von der Positionierung sich anders darzustellen. Oder bleiben die Brauer immer tradiert? Und
also ich glaube, da ist jetzt noch nicht der Königsweg gefunden. Was wir beobachten ist, dass gerade den Jüngeren ist das ganze Thema Reinheitsgebot nicht mehr so wichtig wie uns Brauern.
Es spielt fast keine Rolle.
Das war auch das ganze Thema, ist es jetzt ein Getreide, was haben wir jetzt? Also wir brauen Corona im eigenen, in deutschen Landen. Ja. In der Hochburg des Reinheitsgebotes und den Verbraucher interessiert es nicht plötzlich und es hat keiner ein Störgefühl dafür. Alle Brauer schreien auf, natürlich auch zu Recht. Also wir Brauer müssen halt dann aufpassen, dass wir nicht selber einfach, auch, man sieht ja eigentlich, was in anderen Ländern denn passiert, einfach rechts und links überholt werden, weil wir glauben, dass wir jetzt dann diesen heiligen Gral haben.
Also auch diesen Traditionsweg auch immer wieder
beschreiten.
Und
die Jugend begrüßt ja auch solche internationalen Lagerbiere. Wir kennen sie alle. Die werden ja auch dann auch gerne, dann auch, man greift ja auch gerne zu. So ist die Frage, jetzt können wir also welche Chance ist da drin? Und das ist immer das, wo ich glaube, das ist die Aufgabe der Brauer, das nicht immer als Problem zu empfinden, sondern als Chance zu empfinden, zu sagen, was heißt das? Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt sofort alle Reinheitsgebote über Bord schmeißen müssen. Mhm. Aber man muss hier natürlich solche Punkte einfach dann überdenken und sagen, was geht nicht, was ist wichtig. Und deswegen immer aus Verbrauchersicht zu denken und nicht immer zu sagen, das muss ja so bleiben, wie es war.
Naja, es geht ja auch vor allem darum, auch die jüngere Zielgruppe jetzt für die Zukunft zu gewinnen. Na, wir sehen ja weiter, dass die Absatzzahlen sinken, dramatisch sinken. Ja, also es geht ja für viele Brauereien auch ums nackte Überleben. Ja, das heißt, ich habe jetzt mal mit der Jane Meyer gesprochen. Die ist ganz bekannt sozusagen als Ikone von Generation C, also Generation Z, die gesagt hat schlichtweg, Bier spricht mich nicht an. Ja. So, und das ist doch, glaube ich, so ein bisschen das Problem, oder? Ist es von der Positionierung zu tradiert, zu altmodisch, so ein tolles Getränk?
Ja, aber es ist halt, es bringt halt über diese Jahrtausende alte Kultur, bringt es natürlich viele Sachen mit, die sie nicht einfach wegbekommen, weil man nimmt es ihnen auch nicht authentisch ab. Und das ist es auch, also wir werden es nicht als Jugendgetränk hinbekommen.
Also nicht von heute auf morgen. Nicht von heute auf morgen.
Ja, und es ist auch immer noch ein alkoholhaltiges Getränk. Ja. Also insofern, ein paar Sachen ändern sich nicht. Aber in dem Augenblick, wo sie natürlich jetzt aus dem Thema alkoholfrei rausgehen, dann haben sie nochmal wieder andere Chancen.
Ja. Also,
das Zweite ist natürlich auch, sie haben eigentlich ein relativ herbes oder bitteres Geschmacksprofil. Auch das, ich habe mal eine Zeit lang Kaffee gemacht, auch für Kaffee braucht man relativ viel Anlauf, um halt irgendwann mal beim schwarzen Kaffee anzukommen. Wir sprechen mit einer Generation, die mit Cappuccino und Co. aufgewachsen ist. Also die deutlich mehr mit zuckerhaltigen und süßen Getränken aufgewachsen ist. Wie kriege ich das da rein? Will ich das jetzt wirklich im Bier sehen? Oder sage ich, nee, lass mal das, aber gibt es rechts und links womöglich Alternativen und Varianten, die wir machen können? Das ist ja zum Beispiel, deswegen machen wir eine Limo. Und wir machen die Limo ja nicht als Bier-Style, sondern wir machen ein anderes Produkt.
Aber Bier kann ja trotzdem noch viel mehr sein. Also ich denke jetzt nicht nur an das klassische Bier, ich denke jetzt nicht nur an Pils, ich denke natürlich an alkoholfreie Sorten. Ja. Ich denke jetzt gerade auch im Weißbierbereich, man kann jetzt mal die Marke Erdinger nennen, die es geschafft hat, ein Sportgetränk draus zu machen, ne? Das alkoholfreie Weizen, ne? Das genau. Isotonisch ist. Ja. Also Bier zeigt ja schon, dass es sehr vielfältig sein kann. Ne? Also auch als Essensbegleiter, es gibt ja unterschiedliche Stile, Bierstile und Sorten auch. Mhm. Das ist ja eigentlich der Punkt. Hat da die Brauerei oder das Brauereiwesen insgesamt den Zug der Zeit so ein bisschen verpasst? Also mehr auch anlassbezogen zu denken, ja, also ne, wann kann ich Bier trinken, für welche Alltagssituation, um einfach aus dieser, ja, sag ich mal, aus dieser Nische da rauszukommen, auch aus dem Denken rauszukommen.
Ja, das Interessante ist, wir versuchen gerade bei Flens gerade nicht anlassbezogen zu denken.
Okay.
Weil sie sich natürlich dann einengen. Also die Frage ist ja mal, wie häufig kommt der Anlass vor?
Das kann ja alles sein. Das kann Sport sein, das kann genau, so, Wandern sein.
Deswegen sagen wir verkaufen Spaß in Flaschen.
Okay.
So, weil in dem Augenblick, wo es ploppt, beginnt der Spaß und beginnt der Genuss. Ob der Grund dafür ist, ich belohne mich jetzt nach dem Rasenmähen oder ob ich jetzt irgendwie eine sportliche Leistung gemacht habe oder ob ich Freunde dabei habe, ist eigentlich völlig egal, sondern in dem Augenblick, wo es ploppt, beginnt der Spaß. So, und wir lassen das auf, damit wir halt möglichst diese Dinge zu machen. Weil auf der einen Seite ist es natürlich die Chance, sich klar zu positionieren. Aber wenn alle das Gleiche wieder tun, dann sind sie wieder austauschbar. Also wenn jetzt alle versuchen würden, das alkoholfrei als isotonisches Sportgetränk zu machen. So, und das ist ja auch etwas, was teilweise ein bisschen der Fluch der Brauer ist, dass sie anfangen, sich alle dann selber sozusagen zu kopieren. So, einer hat ein gutes Konzept, der macht das vor und alle, ja, oh, das können wir auch. Ja, natürlich. Natürlich können sie es auch. Wir können es auch. Wie gesagt, deswegen haben wir auch ja, wir haben jetzt keine Spezi im 70er-Jahre-Motiv gemacht. Nicht, weil wir jetzt Angst haben, dass jetzt irgendjemand von Paulaner uns dann irgendwie unfreundlich dann beäugt. Sondern weil wir gesagt haben, wir müssen nicht das machen, was wir alle machen, sondern wir denken mal, was einfach unser Verbraucher, unser Flens-Fan dann von uns haben möchte. Und das sieht vielleicht anders aus.
Aber das ist ja auch ein Lifestyle-Ansatz.
Ja, aber natürlich. Und wir wollen ja auch, sag mal, dann natürlich auch versuchen, die Leute reinzuholen. Wir haben auch ein Strandlager in einem Blauton gemacht, wo wir sagen, das ist mal jünger und nicht ganz so tradiert. Auf der anderen Seite, man ist natürlich auch dann in seinen eigenen Historien so ein bisschen gefangen. Und wenn man plötzlich sowas ganz anderes macht und ganz schräg, dann manchmal sagen die Leute auch, das ist nicht mehr
Flat. Ich kann es verstehen. Vielleicht als letzter Versuch, auch als letzter Vergleich, den ich doch anbringen möchte, und dann beenden wir das Gespräch. Jägermeister ist es zum Beispiel auch gelungen, vom Altherrengetränk, vom magenschonenden Getränk sozusagen zum Lifestyle-Getränk zu werden. Also heute ist Jägermeister ein gern getrunkener Shot. Ja, wer hätte das gedacht vor ein paar Jahren? Ja, und die nehmen sich ja teils sogar selbst auf die Schippe, in der Werbung auch, weil sie sagen, hey, wir waren mal ein Altherrengetränk, ja, und jetzt sind wir aber irgendwie ja fancy und irgendwie auch cool. Also sie haben sie irgendwie auch hingekriegt, ja. Das ist doch bemerkenswert, oder nicht?
Ja, aber das ist aber auch wirklich ein Marketing-Coup.
Der
man auch jetzt nicht planen kann. Ich glaube, man könnte den wahrscheinlich rückwirkend als ganz große Strategie beschreiben. Aber ob es dafür einen Masterplan gab, wo jemand gesagt hat, das ist jetzt die Idee, die bringt jetzt weiter, weiß ich nicht. Und insofern, ich glaube, wir müssen da immer dranbleiben und vielleicht gelingt es das uns auch.
Irgendwann, aber es ist ja zumindest eine gute Blaupause, ne?
Wir haben eine gute Blaupause. Man muss sagen, es kommt auch dann, man muss sagen, es geht ja auch bei Jägermeister teilweise auch übers Ausland. So. Wenn wir zum Beispiel im Ausland unterwegs sind, dann versuchen wir die Marke aufzubauen als The Only Beer That Makes Some Noise. Weil es halt ploppt. Und ich freue mich jedes Mal darüber, wenn ich einfach im Ausland YouTube-Videos sehe, wie die Leute krampfhaft versuchen, die Flasche aufzukriegen, weil sie nicht wissen, wie sie sie aufkriegen. Aber das macht es ja auch spannend. Und das macht es wieder interessant für die Jugend. Die sagen, ich möchte mal diese verrückte, so eigentlich der Inhalt, ob das jetzt ein Bier ist oder Wasser ist oder Limo, ist eigentlich völlig egal, diese verrückte Flasche aufkriegen. Und das merken wir, dass das plötzlich jetzt in anderen Ländern ganz cool ist, weil die plötzlich auf Bügelverschluss abfahren. Weil es halt irgendwie was Spielerisches hat. Man kann es aufmachen, es macht ein Geräusch und so. So, und dann wird es auch wieder dann nach Deutschland zurückschwappen und sagen, guck mal, das ist doch die coole Marke, weil die habe ich jetzt auch mal woanders gesehen. So, und deshalb ist für uns auch strategisch das Thema Ausland ein ganz wichtiges, zu gucken, kommen wir in anderen Ländern. Und ich habe irgendwie so, I have a dream, wo ich sage, wenn ich das irgendwann mal beispielsweise so einen Markt wie in den USA durchkriege, die ja nun irgendwie immer auf verrückte Marketinggeschichten springen, und wenn die anfangen zu ploppen, dann habe ich es auch wieder. Und das ist nämlich auch die Geschichte von Jägermeister, die natürlich diesen Partyspaß auch zum Teil in den USA, und weil es in den USA war, war es dann auch hier wieder cool.
Mhm.
Und dann kommt es an. Ob die deutsche Jugend das für sich selber so entdeckt habe, hätte ich mal ein Fragezeichen dran gemacht.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schumann.
So, jetzt stoßen wir nochmal an, oder?
Dann.
Ich sage einmal mal auf das Gespräch.
Dann.
1, 2, 3. Plopp!
Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.